Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit der Krise der deutschen Autoindustrie beschäftigen wollen. Schrumpfender Absatz, sinkende Gewinne in Europa, Probleme im wichtigen China-Geschäft. Das alles sorgt für Alarmstimmung bei den deutschen Autoherstellern. Volkswagen denkt inzwischen sogar über Stellenstreichungen nach. Selbst Werksschließungen werden nicht mehr ausgeschlossen. Was sind die Ursachen der Krise? Wie kann sie gelöst werden? Und muss der Staat vielleicht helfen? Mit Kaufprämien für Elektroautos zum Beispiel. Darüber wollen wir reden. Heute in Tacheles mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbands der Autoindustrie VDA. Guten Tag, Frau Müller.
Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Müller, Krisenstimmung bei Volkswagen, auch bei BMW und Mercedes läuft es nicht rund. Beide Konzerne haben zuletzt ihre Gewinnziele deutlich reduziert. Wie dramatisch ist die Krise der deutschen Autoindustrie?
Ja, wir erleben, glaube ich, keine Krise der Automobilindustrie. Wir erleben eine Krise des Standortes Deutschlands. Denn in Sachen des Standorts und des Zustandes gibt es eigentlich keinen Interpretationsspielraum mehr. In den Produkten sind wir wettbewerbsfähig. Wir verkaufen zum Beispiel 100-mal so viele Autos in China, wie China in Deutschland verkauft. Wir haben gerade letzte Woche eine große IAA Transportation für Nutzfahrzeuge gehabt. Da gibt es serienreife LKWs, Busse und alles, die alle klimaneutral angetrieben werden können. Aber es ist halt schwierig, am Standort Deutschland zu produzieren. Darauf weisen wir seit längerem hin. Und das führt leider dazu, dass es immer schwieriger wird, hier Investitionen zu tätigen.
Was konkret macht Ihnen da Sorge?
Ja, wir haben zu teure Energiepreise. Wir haben hohe Lohn- und Arbeitskosten. Wir haben eigentlich keine wirklichen Handelsabkommen aus der Europäischen Union, die uns Rohstoffe und anderes sichert. Es gibt eher eine europäische Politik, die überreguliert und innereuropäischen Wettbewerb macht, als sich für den globalen Wettbewerb aufzustellen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen, nämlich wenn die Produktionskosten hier höher sind als in anderen Regionen, dann sagen die Verbraucherinnen und Verbraucher zu Recht, warum sind die Autos so teuer, die ihr anbietet. Aber wie gesagt, wettbewerbsfähig geht das nicht.
Jetzt sind hohe Energiepreise, auch hohe Lohnkosten ja nichts ganz Neues. Da hat die Autoindustrie in der Vergangenheit offenbar ganz gut drauf reagieren können. Warum klappt das nicht mehr? In der Vergangenheit war das eine überlegene Technik. Sind die deutschen Autokonzerne zu wenig innovativ?
Ach, wenn ich das sehe, dass wir der zweitgrößte Hersteller von Elektromobilität weltweit sind, dass wir zum Beispiel jeder deutsche Hersteller wesentlich mehr Autos im ersten Halbjahr verkauft hat, als Tesla das getan hat und anderes, dann ist mir in Deutschland immer zu schnell die Rede von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Wie gesagt, nochmal, wir verkaufen 100-mal so viele Autos in China wie umgekehrt. Wir sind da kritisch mit uns. Wir investieren große Summen, um diese Wettbewerbsfähigkeit auch zu halten. Aber warum ist es nicht mehr so wie früher? Ja, früher konnten wir den einen oder anderen Faktor ausgleichen, aber es gibt zwei Effekte. Das eine ist, dass die anderen Regionen eine ganz aktivere Industriepolitik dagegen machen, unsere Schwächen sehen und mit Standortbedingungen locken. Ich komme gerade aus den USA und das ist in China nicht anders, mit Standortbedingungen locken, die zu erheblich günstigeren Kostenproduktionen ermöglichen. Natürlich für die eigenen Unternehmen auch, aber das ist etwas, das wir uns dann auch ansehen müssen. Und das Zweite, und da hat ja auch der Draghi-Bericht darauf hingewiesen letzte Woche, nämlich eine komplette Überregulierung der europäischen durch die Europäische Union. Und dieses Konzept der Regulierung ist gescheitert. Und das heißt ganz konkret Bürokratielasten, Berichtspflichten und ganz viele andere Dinge mehr. In der Summe führt das dazu, das sind nur einige der Faktoren, die den Standort nicht mehr wettbewerbsfähig machen.
Schauen wir auf VW. Das derzeit vor allem im Fokus steht. Arne Maiswinkel, der Unterhändler des Konzerns, bei den am vergangenen Mittwoch angelaufenen Tarifverhandlungen, der hat gesagt, der internationale Wettbewerb droht an uns vorbeizuziehen. Ist Volkswagen ein Sanierungsfall?
Also jetzt bitte jetzt wirklich um Verständnis, dass ich zu einzelnen Unternehmen natürlich nicht sagen kann. Ich glaube, man kann das aber auf jeden Fall deutlich zurückweisen. Wir blicken auf die Gesamtlage und ich finde zum Beispiel, dass wir in der gesamten Berichterstattung auch nicht nur auf die großen Hersteller schauen sollten, sondern auch auf die wirklich schwierige Lage der mittelständischen Zulieferindustrie, bei der diese Situation auch ankommen, die auch mit diesen Themen der Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Und Automobilzulieferer sitzen in ganz vielen Regionen Deutschlands. Wenn die in Probleme bekommen, dann rutschen auch Regionen in Probleme. Und deshalb ist es wahrlich kein Problem eines Unternehmens.
Kritiker sagen, die großen deutschen Autohersteller haben zu lange auf den Verbrenner gesetzt und zu spät auf die Elektromobilität und deswegen hinken sie derzeit hinterher. Ist da was dran?
Ich kann nur noch mal die Zahlen wiederholen, die eine andere Sprache sprechen. Wir sind der zweitgrößte Hersteller von Elektroautos weltweit nach China. China hat aber auch 1,4 Milliarden Menschen. Und trotzdem haben wir dort gute Absatzzahlen nach wie vor. Wissen Sie, die einen sagen aktuell, wir haben zu früh in das Thema Elektromobilität investiert. Die anderen sagen zu wenig. Ganz praktisch ist es so, dass die Investitionen sich momentan nicht wirklich auszeichnen, weil wir verschiedene Gründe für Kaufzurückhaltung haben. Zum einen sagen viele, die Autos sind noch zu teuer. Es kommt eine ganz große Kritik an der Frage Ladeinfrastrukturen. Wo kann ich mein Auto so laden, dass ich an jedem Ort zu jeder Zeit Verfügbarkeit habe? Wie sind die Ladestrompreise, die sind teilweise abstrus hoch? Wenn heute eine Spedition sagt, sie möchte ihren Betriebshof für die Elektro-Lkw angeschlossen bekommen, bekommt sie vom Netzbetreiber oft die Aussage 6 bis 8 Jahre. Das ist alles das eine. Das zweite ist ein schwieriges konjunkturelles Umfeld. Die Wirtschaftsprognosen sind ja auch wieder zurückgenommen worden. Die Menschen sind natürlich Zurückhaltung und gerade auch dann bei der Frage von der Anschaffung eines Autos. Und so sind die Lkw-Märkte erheblich noch unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Insgesamt in Europa und nicht nur in Deutschland.
Aber Fakt ist ja gerade der Absatz der Elektroautos, in die die Konzerne mittlerweile, das ist auch Fakt, viel Geld investieren, der kommt nicht in Schwung, auch weil, Sie haben es selber gesagt, die Elektroautos einfach noch zu teuer sind. Der amtierende Wirtschaftsminister Robert Habeck hat vor 5 Jahren im Jahr 2019 gesagt, die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn es Elektroautos für unter 20.000 Euro gibt. Darauf warten wir heute noch. Warum?
Ja, da sind wir wieder bei der Frage des Standortes. Wenn Sie die Energiekosten sehen, die bürokratischen Lasten, die die Unternehmen haben, die Lohn- und Arbeitskosten, die wir haben und eine Fülle von Faktoren, die den Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig machen, da wird es immer schwieriger, hier die Autos zu produzieren. 70% unserer Arbeitsplätze in der Autoindustrie hängen aber am Export auch. Und wenn wir den Standort nicht wettbewerbsfähig halten, werden wir ein Riesenproblem auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt bekommen. Man kann nicht einerseits immer aus der Politik günstige Autos fordern und andererseits überhaupt nichts dafür tun, dass die Rahmenbedingungen sind. Wir schmieren dann oftmals ein bisschen weiße Salbe als Symptombekämpfung auf Einzelfälle. Alle sind aufgeregt, wenn ein Unternehmen solche Diskussionen führt. Aber dass wir mal überlegen, wie wir grundsätzlich in Deutschland, in Europa die Ursachen dieser Wettbewerbsschwäche beheben, das passiert nicht. Wir haben auch keine Strategien, die diesen Druck zum Beispiel aus den USA oder China was entgegensetzen, zu sagen, produziert nur noch bei uns. Und hier schließen sich die Kreise zur Frage günstiger Angebote von Autos.
Aber vielleicht wird es ja überhaupt schon mal helfen, ein günstiges Elektroauto zu entwickeln. Auch darauf warten wir ja noch. Wo das dann produziert wird, wäre ja noch eine andere Frage. Elektroautos unter 40.000 Euro sucht man bestenfalls mit der Lupe oder findet sie bestenfalls bei ausländischen Anbietern, etwa Renault. Warum setzen die deutschen Hersteller da immer noch auf die großen PS-starken Autos?
Also solche Entwicklungen haben natürlich auch verschiedene Zyklen und Sprünge. Jeder Hersteller hat seine eigene Produktstrategie. Wir haben viele Hersteller in Deutschland, die gerade auch diese Prämienautos und anderes herstellen. Aber wir haben viele Hersteller in Deutschland, die wesentlich mehr Elektroautos absetzen als zum Beispiel Renault und anderes mehr. Es ist halt in solchen Transformationen nicht einfach. Wir lernen alle sehr viel dazu. Die Batterietechnik muss erlernt werden. Sie ist noch teuer und vieles andere mehr. Und in der Summe ist das schwierig, diese Modellpalette umzustellen. Sie werden übrigens auch von den chinesischen Angeboten in Deutschland auch nicht das ganz günstige Auto erleben, sondern auch das ist in der Mittelklasse und anderes.
Am vergangenen Montag, Autogipfel, zu dem Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, eingeladen hat. Die Krise der Autoindustrie macht ja auch der Bundesregierung Sorgen. Und Ziel war zu überlegen, was kann die Politik tun, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. War das ein erfolgreiches Treffen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es war in allererster Linie ein Austausch über die aktuelle Lage. Es war in dem Sinne auch kein Gipfel. Es waren ja auch die anderen Ministerien nicht beteiligt. Für uns ist jetzt wichtig, dass die Aspekte, die gerade der Wachstumsinitiative, die in der politischen Diskussion sind, schnell umgesetzt werden, um Anreize zu schaffen, Und im Übrigen sind wir der festen Auffassung, dass wir nicht nur Ad-hoc-Maßnahmen brauchen. Alleine die Diskussion, kann es eine Prämie geben oder nicht, führt wieder dazu, dass die Konsumenten abwarten. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen systematische Aussagen. Und deshalb sagen wir als Autoindustrie, wichtiger sind aus unserer Sicht heraus die Investitionen in die Infrastrukturmaßnahmen, Stromnetze, Ladetankstellen und anderes mehr, weil das dem Verbraucher auch das Gefühl gibt, dass er dieses Auto an jedem Ort und zu jeder Zeit auch fahren kann und laden kann.
Eine Kaufprämie, die ja derzeit von vielen gefordert wird, unter anderem von dem niedersächsischen Wirtschaftsminister, die könnte ja die stockende Nachfrage nach Elektroautos ankurbeln. Aber da sagen Sie, das brauchen wir nicht.
Ja, vor allem haben wir, wenn wir überlegen, warum wir gerade solche Effekte haben, auch das hat damit zu tun, dass die Bundesregierung letztes Jahr im September die Förderung für gewerbliche Fahrzeuge hat auslaufen lassen und Sie erinnern sich vielleicht noch im Dezember quasi über Nacht von Samstag auf Sonntag die Prämie für die privaten Nutzer hat auslaufen lassen. Das Hin und Her mit den Prämien führt in der allerersten Linie zu einer Verunsicherung. Zweitens glauben wir mit Blick auf eine sehr unterschiedliche Auffassung zu diesem Thema in der Ampelkoalition auch nicht an eine zeitnahe Einigung. Auch die haushaltspolitische Frage ist äußerst schwierig. Und deshalb ist, glaube ich, ein Paket, was mit steuerlichen Anreizen kommt, was die Frage Infrastruktur in den Blickpunkt nimmt, eins, was uns den Hochlauf sehr viel kontinuierlicher darstellen
lässt. Sie haben die hohen Energiepreise angesprochen. Auch das wird derzeit immer wieder gefordert, ein Industriestrompreis, sprich eine Subventionierung, damit Energie billiger wird. Würden Sie darauf dringen wollen?
Wir sind gar nicht energieintensiv, aber wir bekommen natürlich energieintensive Vorprodukte wie Batterien, Halbleiter und anderes. Das ist ein klassisches Beispiel, was ich eben meinte. Ich glaube, wir brauchen Industriestrompreise, um diese Industrien in Deutschland zu halten, sie auch wettbewerbsfähig zu halten. Aber viel wichtiger ist es ja, dass die Strompreise für alle sinken. Der Ladestrompreis für den Kunden wird ja durch deinen Industriestrompreis auch nicht günstiger. Und für unseren Mittelstand, der produziert, wird er auch nicht günstiger. Für uns alle sind die Steuern, Abgaben und Umlagen, die wir auf den Strompreis haben, sehr, sehr kostentreibend. Und deshalb brauchen wir eine Energiepolitik, die schneller und mehr Energie zur Verfügung stellt, sei es in Deutschland, sei es aber auch in Kooperationen mit anderen Regionen in der Welt. Da gibt es zurzeit eine Menge Länder, die Energieabkommen abschließen und Deutschland ist leider viel zu selten dabei.
Die große Herausforderung der Autoindustrie ist die Transformation weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Das ist das Ziel, Klimaneutralität bis 2045 oder 2050. Das geht nur, wenn die Elektroautos sich tatsächlich flächendeckend durchsetzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie aber, in absehbarer Zeit werden günstige Elektroautos, sagen wir mal, für 20.000 Euro Kaufpreis in Deutschland nicht zu produzieren sein. Also was dann?
Ja, es wird sie vielleicht in anderen Regionen geben, produziert werden. Aber es gibt auch Hersteller, die diese günstigen Autos angekündigt haben. Wir arbeiten natürlich erheblich daran, auch die Kosten zu reduzieren. Und wenn Werke umgebaut sind, sie im Hochlauf einer neuen Technologie auch lernen, haben sie auch Skaleneffekte, dann werden Autos auch günstiger werden. Das kommt da hinzu. Es ist halt vom politischen Wunsch, ein günstiges Auto zu haben, bis zu einer serienreifen Produktion nicht ganz so einfach.
Das sagt Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Autoindustrie, heute zu Gast in Tacheles. Wir sprechen über die Krise der Autoindustrie. Frau Müller, die Transformation weg vom Verbrenner, die wird in den nächsten Jahren auch durch politische Maßnahmen, durch Regeln noch beschleunigt werden. Stichwort Grenzwerte, die von der Europäischen Union festgesetzt worden sind, die sollen in den nächsten Jahren verschärft werden, im nächsten Jahr zum Beispiel. Auch das sorgt jetzt für Gegrummel, obwohl langfristig angekündigt. Den deutschen Herstellern drohen da milliardenhohe Strafgelder, weil sie diese Grenzwerte, die ja für die gesamte Flotte eines Herstellers erhoben werden, nicht einhalten können. Wie gefährlich ist das?
Ja, das ist sehr gefährlich. Und an der Einhaltung sind natürlich nicht nur alleine die Automobilindustrie beteiligt. Ich habe eben das Beispiel der Nutzfahrzeuge erwähnt. Wir bieten serienreife Autos. Wenn jetzt ein Spediteur zu seinem Netzbetreiber geht und sagt, schließ mir bitte meinen Betriebshof an, ich habe 20 LKWs, ich möchte die hier regelmäßig laden, dann sagt er oftmals, der Netzanschluss dauert 6 bis 8 Jahre. Wir werden gerade im Nutzfahrzeugbereich an die Mittel, an die Hochspannungsleitungen müssen. Wir müssen entlang der Autobahnen ein Ladenetz aufbauen und vieles andere mehr. Wir haben auch innereuropäisch erheblichen Nachholbedarf. Nicht nur in Deutschland kritisieren wir den Hochlauf der Ladesäulen, Infrastruktur und der Stromnetze. Ganz Griechenland hat halb so viele Ladesäulen wie die Stadt Hamburg. So, jetzt kann man sagen, das ist einzig und allein der Autoindustrie zuzurechnen. Ich halte das für schwierig. Wir haben deshalb jetzt erstmal keine Verschiebung der Grenzwerte gefordert, sondern wir haben gesagt, wo stehen wir eigentlich in Europa? Was sind denn relevante Erfolgsfaktoren, damit dieser Hochlauf auch gelingen kann? Das kann man identifizieren. Was ist bei der Autoindustrie? Was ist bei Stromnetzen? Wie ist es mit anderen Themen, die wichtig sind, damit diese Transformation gelingt? Es kann nicht sein, dass wir uns damit zufrieden geben, dass wir zwar Autos haben, aber die Menschen sie nicht abnehmen.
Aber der Weg ist ja vorgezeichnet, nämlich der Weg hin zur Klimaneutralität. Das kann nur gelingen durch einen Ausbau der Elektromobilität und jetzt
auf jeden
plötzlich
Fall.
Festzustellen, wir halten die Grenzwerte nicht ein, jetzt wird es schwierig für uns, jetzt müssen wir die aufweichen, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Gerade Planbarkeit halten Sie doch immer hoch.
Ja, das ist auch nicht die Lösung, aber dann weise ich darauf hin, dass ich seit Jahren darauf hinweise, wie die Situation ist und dass es, wo die Schwierigkeiten und Schmerzpunkte auch liegen. Wir kommunizieren dazu sehr viel und ich finde es jetzt dann auch nicht fair, nur zu sagen, das ist der Autoindustrie alles zuzuschlagen, huch, da sind die Grenzwerte. Wir tun, was wir können. Wir investieren alleine in den nächsten 4 Jahren 280 Milliarden Euro in die Transformation für Forschung, Entwicklung, neue Antriebe und rund 130 Milliarden in den Umbau von Werken. Die Autoindustrie arbeitet wirklich mit aller Kraft. Aber sehen Sie sich mal die BDI-Transformationsstudie an, die vor 2 Wochen in die Öffentlichkeit gekommen ist. Die sagt, es ist kein Thema der Autoindustrie. 20% der Industrieproduktion in Deutschland sind gefährdet. Oder sehen Sie sich den Draghi-Report in der Europäischen Union an, der sagt, das Konzept der überbordenden Regulierung ist gescheitert. Wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen den Green Deal mit einem Industrial Deal verbinden. Und ich sage das mit dem festen Willen, die Klimaziele zu erreichen. Nochmal, die deutsche Autoindustrie verpflichtet sich hier ausdrücklich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Wir arbeiten mit aller Kraft daran. Aber es gibt Dinge, die kann man auch nicht nur uns zuschreiben.
Wenn die Standortbedingungen bei uns so schlecht sind und die deutsche Autoindustrie da so runter leidet, dann macht es vielleicht Sinn, mal auch dorthin zu schauen, wo Elektromobilität schon wirklich eine sehr große Rolle spielt. Das ist der größte Automarkt der Welt, der chinesische Automarkt, die deutschen Hersteller sind da ja schon sehr früh eingestiegen, haben dort investiert und fallen jetzt doch dramatisch zurück, weil sie gerade was Elektromobilität anbetrifft, da offenbar nicht mithalten können. Also was läuft im chinesischen Geschäft falsch, wenn dort die Standortbedingungen doch vielleicht für alle ähnlich sind?
Wir verkaufen 100-mal so viele Autos in China wie Chinesen in Deutschland. Also wir sind nach wie vor sehr gut auf diesen Märkten auch etabliert.
Aber die deutschen Hersteller fallen zurück, was den Absatz anbetrifft.
Ich würde es ja gerade sagen.
Okay, bitte.
Also erstmal muss man dann auch mit prozentualen und absoluten Zahlen schauen. Wir verkaufen nach wie vor sehr, sehr viele Autos in China. Aber der Wettbewerb wird natürlich größer und er wird härter. Das ist doch völlig klar, dass ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, wo viele sich das erste Auto kaufen, dass das ein ganz engagiertes Interesse hat, auch seine eigene Autoindustrie aufzubauen. Und das ist ein Wettbewerb, den wir nicht scheuen. Den gehen wir mit technologischen Innovationen an. Aber das auch es mehr Player in Zukunft auf dem Automarkt geben wird, das kann man nicht von der Hand weisen. Und dann geht es natürlich zum Beispiel auch hinzuschauen, wo arbeitet China mit verbotenen Subventionen und anderen Rahmenbedingungen. Nicht jeder, der in China produziert gleich. Und das ist ja Bestandteil auch intensiver Diskussionen der Europäischen Union mit China. Aber ich sage nochmal, ein hart umkämpfter Markt. Wir wollen da überzeugen. Wir haben nach wie vor sehr gute Absatzzahlen auch, aber wir nehmen die Konkurrenz natürlich sehr ernst.
Aber Fakt ist, die deutschen Hersteller verlieren. Mittlerweile hat VW seine Spitzenposition dort eingebüßt. Mittlerweile ist BYD, der größte Hersteller in China, hat VW überflügelt. Und das, obwohl BYD vor 2 Jahren freiwillig sich entschieden hat, wir produzieren keine reinen Verbrenner mehr, sondern nur noch reine Elektroautos oder Hybridmodelle. Also warum gelingt das anderen Anbietern offenbar besser als den Deutschen, hier mit voller Kraft und hoher Geschwindigkeit auf Elektroautos zu setzen?
Also erst einmal nochmal, man muss zwischen prozentualen und absoluten Zahlen im Absatz unterscheiden. Und in absoluten Zahlen verkaufen die Deutschen nach wie vor sehr, sehr viele Autos in China. Zweitens, man muss sagen, China legt dezidierten Wert drauf, direkt ein sehr gutes Ökosystem zu bauen mit Ladeinfrastrukturen und anderen. Sie finden dort kein Parkhaus ohne Ladeinfrastrukturen. Überall verteilt in den großen Städten gibt es Ladeinfrastrukturen. Und deshalb muss man sehen, dass dieses Gesamtgebilde auch dazu führt, dass die Menschen sehr viel offener zum Thema Elektromobilität sind als in Deutschland, wo viele sagen, wir sind gegen dieses Verbrennerverbot, wir wollen uns nicht umstellen und anderes mehr. Deshalb brauchen wir ja Sicherheit für die Verbraucher in Europa, sich umzustellen. Zur Wahrheit gilt aber übrigens auch, dass in China natürlich auch eine große Anzahl Verbrenner, Hybrider oder anderes auch verkauft wird. Also auch dort ist es kein reiner Elektromarkt, den wir haben.
Aber muss uns das nicht Sorgen machen, dass VW, ja, Mercedes oder auch BMW Geld auch in China auf dem Markt, wo jedes zweite neu zugelassene Auto ein Elektroauto ist, dass sie auf diesem Markt, der ganz auf Elektro setzt, ihr Geschäft überwiegend mit Verbrennern bestreiten. Dort verdienen sie Geld mit, wenn man sich die Hersteller in China auf dem Markt anschaut, die Elektroautos produzieren, da muss man lange suchen, bis man deutsche Hersteller findet. Das ist doch alarmierend.
Also, wir nehmen die Situation ja sehr ernst, aber ich bitte uns wirklich auf die Zahlen, Daten, Fakten zu schauen. Wenn wir zum Beispiel einmal Tesla nehmen. VW hat im ersten Halbjahr dreimal so viele Autos in Deutschland elektrisch verkauft, als Tesla das verkauft hat. Zweitens ist ja nun schon auch die Tatsache, wenn Sie auch Transformationen haben, wenn Sie Werke umbauen müssen, ist das eine ganz andere Situation. Wenn Sie Beschäftigte haben, nicht nur bei den Herstellern, sondern auch bei den Zulieferern, die an Verbrennerkomponenten arbeiten etc. Diese große Transformationsfrage haben andere Wettbewerber nicht, hat China in dem Maße nicht. China baut jetzt erst seine Industrie in diese Richtung auf. Das sind doch alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man die Lage auch fair betrachten möchte. Ich finde es übrigens sehr interessant, die einen sagen uns, wir haben zu schnell in Elektromobilität investiert, die anderen sagen, zu langsam. Also insofern bitte ich immer, diese Faktoren sehr nebeneinander zu legen, diese Transformation. Nochmal, wir verkaufen 100-mal so viele Autos in China wie Chinesen hier. Wir sind gut aufgestellt. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, diese Transformation zu gestalten. Aber ich finde auch, dass man nicht nur auf die Autoindustrie zeigen sollte, sondern sich dann auch überlegt, wie sind die Rahmenbedingungen. Zumindest mein Anspruch ist es, dass wir auch in Deutschland Arbeitsplätze erhalten. Wenn 70% unserer Arbeitsplätze Export her, drei von vier Autos, die wir herstellen, exportiert werden, dann ist das schon auch eine Frage, mit der sich die Bundesregierung und auch die Europäische Union befassen muss.
Gehört es zur Wahrheit auch, dass die Erfolge, die die deutsche Autoindustrie in China jahrelang hatte, muss man wohl sagen, die jetzt so langsam schwinden, auch überdeckt haben, was vielleicht in Deutschland nicht so gut lief. Die Bilanzen sehr golden haben aussehen lassen, weil die Gewinne und die Umsätze stimmten. Jetzt bröckelt das China-Geschäft. Also ist das vielleicht so, dass die Lage noch dramatischer ist, als wir sie bislang kennengelernt haben, weil jetzt der Erfolgsfaktor der letzten Jahre nicht mehr stabil ist, nämlich die Erfolge in China?
Ich glaube, dass das für alles gilt. Das gilt ja auch für die Frage, wie wir mit unseren eigenen Infrastrukturen insgesamt umgehen, wie wir sie aufbauen, wie wir auf die veränderte geopolitische Lage auch reagieren zwischen USA und China. Die Europäische Union hat über 50 Handelsabkommen offen, während China und andere Regionen ein Handelsabkommen nach dem anderen abschließt, sich Rohstoffe und Vorräte, Energie und anderes sichert. Ich glaube, Europa muss hier aus dieser Haltung, dass irgendwie schon alles gut gehen wird, aufwachen. Und wenn die Steuerzahlungen der Autoindustrie nicht mehr kommen, dann wird das große Auswirkungen haben insgesamt auch auf die Stabilität. Gerade heute habe ich von den Wirtschaftsforschungsinstituten wieder gehört, dass sie ihre Prognosen zurücknehmen müssen. Der Standort Deutschland und Europa ist in Gefahr und das ist für uns in Gefahr, nicht nur für Wachstum und Wohlstand, sondern auch für die Frage von, wie setzt sich denn unsere Idee von Klimaschutz durch? Und wenn wir keine Lösungen für diese Situation anbieten können, dann schaden wir nicht nur dem Klima, sondern auch dem Wohlstand.
Wir haben eben über die europäischen Grenzwerte, die verschärft werden, gesprochen, über Stimmen, die jetzt zunehmend auch laut werden, die aufzuweichen, also den Verbrennern noch mehr Raum zu geben, zu ermöglichen, um die deutsche Autoindustrie zu stärken. Gibt es für Sie Zweifel daran, dass der Weg nur sein kann, volle Kraft auf Elektromobilität, die Transformation eher zu beschleunigen, auch im Sinne des Klimaschutzes? Oder würden Sie sagen, nein, den Verbrenner brauchen wir doch noch länger, als wir gedacht haben?
Erstmal glaube ich, dass wir weltweit mehr Technologien sehen werden, wobei der klare, eindeutige Fokus auf dem Hochlauf der Elektromobilität liegt. Wir haben allerdings im Nutzfahrzeugbereich, zum Beispiel auf der IAA Transportation in Hannover, auch Lösungen mit Wasserstoff- und Brennstoffzelle gesehen, die auch gerade für lange, schwere Verkehre sehr überzeugend sind. Aber weit, weit überwiegend ist Elektromobilität das Mittel, um die Klimaziele zu erreichen. Und deshalb investieren wir auch die meisten Gelder genau in diese Technologie hinein.
Das heißt auch, das Verbrenneraus für 2035 würden Sie nicht in Frage stellen. Da würden Sie sagen, ja, klares Ziel, daran halten wir fest.
Wir halten an der klimaneutralen Mobilität fest. Ich will nur mal sagen, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, auch mit dem Verbrenner über synthetische Kraftstoffe und anderes das zu tun. Aber ich finde, diese Verbrenneraus-Debatte hat einen anderen Makel sozusagen. Neben der Frage, ob muss man von der Politik Technologien vorgeben oder nicht nur harte Klimaziele. Ich finde, dass diese Verbrenneraus-Debatte bei vielen Menschen zu Abneigung führt, dass sie sagen, ich will mir das jetzt erst mit der Wärmepumpe, ich will mir das Auto nicht verbieten lassen. Ich treffe ganz viele, die mit so einem leichten Trotz sagen, aber ich kaufe mir in 2034 nochmal einen Verbrenner. Und dann sage ich, lasst euch überzeugen, fahrt mal Elektro, testet es mal, ist eine tolle Technologie, wer einmal elektrisch gefahren ist, ist da begeistert. Und wenn die Sicherheit da ist, dass sie laden können, entsprechend ihrer Bedarfe an jedem Ort und zu jeder Zeit, bin ich sehr davon überzeugt, dass die Elektromobilität auch überzeugen wird. Und das ist viel sinnvoller, Menschen zu überzeugen, als mit Verbotsdebatten zu arbeiten.
Frau Müller, ich würde noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Wir sehen die chinesischen Anbieter, die bislang sich weitgehend auf den chinesischen Markt konzentrieren, haben, die drängen jetzt mit doch einer gehörigen Macht, mit einer Wucht nach Europa. Wird das Feld für die deutschen, für die europäischen Autohersteller also in den nächsten Jahren noch schwieriger, wenn da neue Konkurrenten aus China auf dem europäischen Markt, also auf dem Heimatmarkt auftreten, die in der Elektromobilität schon ziemlich erfolgreich sind?
Also wir sehen dem entgegen, aber wir stellen uns im Wettbewerb ja als Autoindustrie global schon ewig. Und wir haben auch, Wettbewerber, die aus Japan und aus Korea in den 80er Jahren kamen und so weiter, hat die deutsche Autoindustrie auch sozusagen bewältigen können. Wir sind optimistisch, was die Frage des Produktes angeht. Und wie gesagt, wir sind der weltweit zweitgrößte Hersteller von Elektromobilität. Wir haben viele interessante Paletten. Die Absatzzahlen in Deutschland, in Europa, geben uns aktuell auch ein großes Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden. Das wollen wir auch erhalten. Aber der Wettbewerb wird größer, wenn Länder kommen mit hoher Macht ihrer politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, wird es dort neuen Wettbewerb geben. Wir müssen insgesamt darauf schauen, dass der Wettbewerb fair ist untereinander. Das habe ich schon mal gesagt, dass nicht der eine industriepolitisch seine Unternehmen unterstützt und der andere sozusagen nicht. Und das ist aber dann eine Frage von Handelsbeziehungen und Handelsabkommen, um da Waffengleichheit sozusagen herzustellen.
Ist es fair, wenn die Europäische Union Strafzölle auf chinesische Elektroautos von 35% ab Ende des Jahres erheben wird, um die heimische Industrie zu schützen? Das Signal, das davon ausgeht, ist ja eher, diese Konkurrenz ist gefährlich, die müssen wir uns vom Hals halten.
Wir kritisieren ausdrücklich das Instrument. Natürlich haben wir Handelsthemen mit China und fordern seit langer Zeit auch hier Verhandlungen aufzunehmen, halten die Zölle aber als Mittel der Wahl für falsch. Vor allem, wenn Sie sehen, was für Zölle in der Tat sind. Es ist nicht so, dass alle Autos, die in China produziert werden, mit 35% belegt werden. Es ist zum Beispiel so, dass Tesla um die 8% Zoll bekommt, BYD 16% und der günstigste deutsche Hersteller bei über 20% Zoll hat. Das ist uns alles in dieser Untersuchung zusätzlich nicht erklärbar. Also erstens glauben wir, dass Zölle zu Gegenmaßnahmen führen, die uns auch treffen können. Wir glauben nicht, dass eine Welt besser wird, wenn Protektionismusspiralen in Gang gesetzt werden. Und deshalb muss man halt hart verhandeln über Wettbewerbsfragen und nicht mit Zöllen reagieren.
Das heißt, Sie würden eigentlich dafür plädieren, weg mit den Zöllen?
Sie gar nicht erst einzuführen. Und im Übrigen ist das auch eine schlechte Nachricht für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich bin übrigens, wenn wir günstige Elektroautos bekommen, egal welcher Hersteller, und die den Menschen helfen, in die Elektromobilität einzusteigen, dann begrüßen wir das. Da begrüßen wir auch Wettbewerb in der Frage. Also insofern, Zölle würden für den Endkunden natürlich auch erheblich die Autos nochmal wieder verteuern. Das kann doch nicht das Mittel der Wahl sein.
Das sagt Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Autoindustrie VDA. Wir haben über die Krise der deutschen Autohersteller gesprochen und darüber, wie sie da wieder rauskommen könnte. Frau Müller, ich danke Ihnen für das Gespräch.